Wenn man solche Dinge nun anschaut, wie so ein Entwurf gemacht wird, was sind denn die Entwurfsentscheidungen? Da gibt es eine ganze Menge, die man sich von vornherein überlegen muss. Und angelehnt jetzt zum Beispiel an dieses Gantt-Beispiel, da kommen jetzt auch noch diverse Screenshots draus, gibt es ja eine ganze Reihe von Regeln, die jetzt in dem Buch von dem Horton eben auch diskutiert werden. Die sind zum Teil vielleicht so einfach, dass man sich als Informatiker manchmal sagt, ist das denn überhaupt eine Frage? Aber im anderen Sinn, wir Informatiker denken oft auch zu wenig darüber nach, dass das eben wirklich Fragen sind. Deswegen geht es also zuerst mal um so ganz simple Dinge wie Fenster, wie viele Fenster, wie schauen die aus, über das Layout vielleicht auch. Und dann geht es wirklich ins Detail auch zu Text und Bildern, wobei zu den Bildern wahrscheinlich nicht kommen wird mehr. Ja, eine Frage ist zum Beispiel, denn hier ist übrigens nochmal die URL, unter der Sie den Kurs, wenn Sie damit spielen wollen, auch sich selber nochmal anschauen können. Der ganze Bildschirm oder Einzelfenster? Sie haben gesehen, dass dieser Kurs jetzt bei mir hier den ganzen Bildschirm eingenommen hat, was aber im Wesentlichen daran liegt, dass der Beamer hier eine relativ schlechte Auflösung hat und damit das Fenster eben in seiner Standardgröße schon den vollen Bildschirm einnimmt. Das Ganze ist eine Webanwendung, bei der kann ich prinzipiell natürlich das Fenster auch größer oder kleiner machen. Man kann sich bei Standalone-Programmen natürlich auch vorstellen, dass die wirklich einfach den gesamten Bildschirm zunächst mal okkupieren und einem wenig Möglichkeiten geben, wenn man sich nicht mit dem Betriebssystem auskennt so richtig, dann sozusagen das in einen Teilfenster wegzudrücken. Also die zwei Alternativen sind zunächst mal, will ich sozusagen als Standardbenutzungssituation, dass der gesamte Bildschirm ausgefüllt wird, oder will ich, dass das irgendwie ein Einzelfenster ist, das neben anderen Fenstern irgendwie auf der Schreibtischoberfläche sozusagen rumschwebt. Da gibt es schon wieder Entwurfsentscheidungen, die nicht so einfach zu treffen sind. Es hängt davon ab, was ich denn will. Ja, wenn ich Kinder zum Beispiel habe, die vielleicht noch mit Computern, na gut, die haben heutzutage auch mit Computern schon viel Erfahrung, aber vielleicht auch ältere Leute, die weniger Computererfahrung haben, die Anfänger sind, da ist sicher die Variante mit dem ganzen Bildschirm einfach. Der Horton sagt ganz bösartig, auch gerade für sehr intensive Computerbenutzer kann es bei E-Learning auch sehr gut sein, den ganzen Bildschirm möglichst einzunehmen und ihnen damit zum Beispiel den Platz wegzunehmen, dass sie nebenher noch irgendwelche Chats führen können. Was Leute eben permanent machen, manche jedenfalls. Ja, es kommt eben darauf an, mit wem ich es zu tun habe, ob ich den sozusagen wirklich an meine Anwendung binden will, dann werde ich versuchen, relativ die Fläche, die da ist, stark einzunehmen, oder wenn ich ein schwebendes Fenster habe, dann ist es eher so, dass ich den dazu anrege, parallel in anderen Programmen zu arbeiten. Was jetzt zum Beispiel, wenn ich eine Anwendung habe, bei der man nebenher zum Beispiel irgendwas im Web recherchieren können sollte, fast notwendig ist. Das heißt, ich muss mir von vornherein schon mal überlegen, bei der Fenstergröße, was ist denn der Arbeitsmodus, den ich anstrebe? Und das ist eine ganz grundlegende Entscheidung, bevor ich überhaupt irgendwie mit dem Programmieren oder sonstigen Design eigentlich anfangen kann. Dann ist die Frage natürlich, mache ich ein Fenster oder mache ich da ganz viele? Wenn man dieses Scan-Chart Beispiel anschaut, dann sieht man da die Situation, ich habe es vorher auszugsweise mal gemacht, ich habe ein Beispiel angeklickt und wollte auch diese Narration anzeigen, das hat dann irgendwie komischerweise nicht funktioniert. Dort ist es so gemacht, dass ich das Hauptfenster habe, das haben wir jetzt vorher ausführlich gesehen, mit links der Navigation und rechts dem Hauptlerninhalt. Und dann habe ich wenige Situationen, zum Beispiel die Beispiele, die ich mir in einem eigenen Fenster aufmachen kann, oder diesen ansonsten vorgelesenen Text, den ich mir nochmal als Schriftform sozusagen am Bildschirm anzeigen lassen kann, weil es wie gesagt optional ist und zum Nachlesen da ist oder auch vielleicht für Leute, die jetzt vom akustischen Verständnis gewisse Probleme haben, das ist gerade auch ein ziemlich amerikanisches Englisch, das vielleicht auch nicht jeder ganz perfekt versteht, also nur eine zusätzliche Hilfe. Und das ist vielleicht auch so das Grundprinzip, an dem man sich orientieren kann. Ein Fenster, ein zentrales Hauptfenster, in dem alles zunächst mal passiert, ist ganz wesentlich. Wenn eine Lernanwendung sich auf ganz viele Fenster zerstreut, wo man nicht genau weiß, in welcher geht es jetzt weiter? Die Navigation ist in einem Fenster und irgendein Material in dem zweiten, weiteres Material im dritten. Das macht es schwer, sich zu orientieren, zumindest für einen Standardfall. Andererseits gibt es immer wieder Fälle, wo man zusätzliche Fenster braucht. Also zum Beispiel ein Simulationsprogramm zu starten, ein Spiel zu starten, mache ich sinnvollerweise im eigenen Fenster. Irgendwas, was man wieder braucht, also zum Beispiel dieses Beispiel Gantt Chart, auf das immer wieder Bezug genommen wird, ist ganz gut, sich das vielleicht irgendwo in den Hintergrund zu legen und ab und zu mal wieder drauf zu schauen, irgendwie so eine Erklärung zu stoppen, da drauf zu schauen. Ja, und es gibt natürlich auch gute Gründe, nämlich Copyright-Gründe. Wenn ich externes Material benutze, dann ist manchmal die Auflage einfach drauf, dass das nicht in meinem Fenster ist, irgendwo in einem Frameset unten erscheinen kann, sondern wirklich in einem eigenen Fenster sein muss und vielleicht auch markiert sein muss mit dem Urheber. Was man natürlich nicht ganz vergessen darf, wenn man jetzt mit vielen Fenstern arbeitet, die Anwendungen sind in der Regel heutzutage webbasiert, ist das nicht mehr ganz so einfach, ist zusätzliche Fenster aufzumachen, was ja häufig mit, um Werbung zu verhindern, eben Pop-up-Blocker irgendwo da sind. Die meisten Browser machen das standardmäßig schon. Und dementsprechend muss man irgendwie sicherstellen, dass diese, in der Regel jedenfalls, dass diese Pop-up-Blocker ausgeschaltet sind. Also auch dieser Gantt-Kurs hier, der funktioniert nur, wenn man vorher die Pop-up-Unterdrückung ausschaltet. Das ist schon mal ein bisschen blöd, aber heißt eben auch, es sollte funktionieren, grundsätzlich mal funktionieren, ohne dass man diese Zusatzfenster hat, und man muss einen eleganten Weg finden, die Leute, ohne sie allzu sehr zu nerven, dazu zu bringen, dass sie die Pop-up-Blocker ausschalten. Das ist ein triviales Problem, aber sie kann beliebig viel Ärger verursachen, wenn jemand sagt, das geht aber nicht, warum geht das bei mir nicht? Und es sind ganz viele Anrufe bei irgendwelchen Hotlines, die so leicht zu beheben wären. Ja, eine zweite Frage sind Bildschirmgrößen. Also ich habe jetzt dieses Bild da eingescannt, auch aus dem Buch von Horton, das eigentlich, finde ich, ganz eindrucksvoll nochmal klar macht, mit welcher Vielzahl von Bildschirmgrößen wir es zu tun haben. Das ist jetzt wirklich nach Pixelzahl sozusagen, das ist also eine einheitliche Pixelgröße sozusagen angenommen und dann sozusagen relativ zueinander die entsprechenden Flächen hier angezeigt, die Auflösungen stehen hier jeweils drin. Alles das sind Plattformen, die sinnvoll sind, um auf denen E-Learning-Anwendungen zu machen. Und ich muss mir natürlich schon darüber im Klaren sein, was ich denn eigentlich will und tatsächlich brauchen werde. Ich muss zunächst mal irgendwie wissen, was ist die minimale Größe. Wenn ich anfange, den Inhalt, die Navigation, dann so eine Identifikation wie das Logo vom Kurs, die Überschrift vom Kurs und so weiter einzubauen oder auch sonstige Verzierungen, die man braucht, wie Scrollbars und Fensterrahmen und so weiter. Damit komme ich sozusagen auf eine minimale Fenstergröße, unter der mein Konzept nicht funktioniert. Vielleicht muss ich das Konzept dann auch wieder umbauen. Und ich habe eine maximale Fenstergröße, die im Prinzip dadurch bestimmt wird, was sind denn die Plattformen, auf der das wahrscheinlich abgespielt wird am Ende. Und dazwischen muss ich zunächst einmal irgendwo einen vernünftigen Zwischenweg finden. Also diesen Gantt-Kurs da, den kann man wahrscheinlich auf dem Pocket-PC noch irgendwie anschauen. Auf einem Mobiltelefon wird es ziemlich lästig werden, auch mit den modernen Mobiltelefonen, wo man die Anzeige skalieren kann, ist das mit Sicherheit kein großes Vergnügen. Das heißt, sollten Leute das häufig über irgendwie mobiles Internet abrufen, was ja durchaus so abwegig bei Lernanwendungen nicht ist, dass ein Außendienstmitarbeiter zum Beispiel irgendwie Zeit nutzen will oder irgendwas nachlernen will, dann habe ich von vornherein sozusagen eine Entwurfsentscheidung zu treffen, dass ich von der Fenstergröße her eben überlegen muss, was mache ich, wenn das Fenster zu klein wird für meine Zwecke. Grundsätzlich ist es so, dass man natürlich eher auf die kleinen Monitore, also auf die kleinste Plattform sozusagen, auf der meine Anwendung dann tatsächlich laufen wird, achten muss. In der Regel, wenn der Monitor viel größer ist, dann habe ich keine so großen Probleme, dann kann ich das eben irgendwo auf dem Monitor platzieren, eventuell sogar skalieren. Also das ist nicht das Problem. Das Problem ist, wenn tatsächlich der Monitor kleiner wird. Und tatsächlich passiert ja beides gleichzeitig. Die Monitore werden, wenn man jetzt die technische Entwicklung anschaut, so eine Anwendung läuft ja auch mal länger, Jahre im Einsatz, Dann gibt es einerseits immer größere so Cinema-Displays mit 30 Zoll und was da so heutzutage alles gibt. Andererseits werden die Displays aber auch eben sehr klein, weil eben hochwertige Displays auf Mobiltelefonen zum Beispiel da sind und die Netzanbindung so ist, dass man eben auf einem zum Beispiel iPhone oder äquivalenten Telefon eben auch anfängt, wirklich im Web zu browsen. Also es ist nicht so einfach vorherzusehen, was in der Zukunft passiert und insofern tatsächlich eine wesentliche Überlegung. Hoch- und Querformat ist auch so eine Frage. Also man kann klar einfach mal sagen, wenn die Wahl besteht, was ist besser lesbar am Computerbildschirm oder auch generell beim Lesen von Materialien, dann ist das Querformat das, was dem Menschen irgendwie näher liegt, wohl auch, weil irgendwie unsere Umgebungswahrnehmung irgendwie so im Querformat stattfindet. Wir schauen eben doch mehr so im Panorama als nach oben und unten. Bücher sind zwar im Hochformat und Zeitungen, aber die werden ja auch aufgeklappt und sind dann auch im Querformat. Insofern ist das da schon auch so. Ein Problem ist natürlich, dass Materialien oft in komplett falschen Format kommen. Also das ist jetzt auch so ein Beispiel, das eigentlich sogar für die Gestaltung von Webseiten der Text, um den es dabei geht. Und hier oben die Primitivvariante. Es war vorher wohl ein PDF-File, das gedacht ist, ausgedruckt zu werden in auf den A4 Blättern und das ist halt hier einfach in ein Fenster gequetscht, was schrecklich ausschaut, weil wir einerseits so einen komischen Rand haben, der durch nichts motiviert ist, andererseits da scrollen müssen und keinen wirklichen Gesamteindruck von dem Inhalt haben. Das ist der gleiche Inhalt, einfach umformatiert in Querformat, im Prinzip gleiche Größe in drei Spalten, sodass in das Querformat passt und ich denke, der Eindruck ist ganz offensichtlich, dass man hier sofort einen besseren Überblick hat und sich wohler dran fühlt. Das heißt, auch diese simplen Dinge, Fensterformat, müssen wohl überlegt sein und haben dann Auswirkungen aufs restliche Design vom Material. Wobei das auch wieder nicht so ist, dass Querformat alleine immer perfekt ist. Ein Hochformat kann durchaus auch spannend sein oder sogar ein ganz schmales Hochformat, wenn ich zum Beispiel daran denke, dass ich ein Tutorial machen will, mit dem ein Programm bedient wird. Also ich will jetzt ja, Sie kennen es vielleicht von Microsoft Word oder Microsoft Office generell, die ja so ein eingebautes Tutorial haben. Da ist auch so dann eine ganz schmale Spalte neben dem Programm, in dem dann zum Beispiel wichtige Schritte erklärt werden. Sowas macht bei einem Tutorial durchaus guten Sinn. Eine weitere Überlegung ist Scrollen oder nicht. Das hat man vorher schon gesehen. Bei dem Hochformat kann man irgendwie automatisch ins Vertikale scrollen sozusagen. Ging gar nicht anders. Und das ist auch eine Überlegung, will ich denn, dass der Inhalt so umfangreich ist, dass ich vertikal scrollen muss, um den zu sehen. Traditionell ist ja so aus der Hypermedia-Tradition und den Uranfängen des World Wide Webs, geht man davon aus, dass man sagt, scrollen ist eigentlich nichts Gutes. Ja, scrollen soll man nicht, es soll alles auf eine Seite passen. Was wohl inzwischen ein bisschen überholt ist, wenn man sich überlegt, dass die meisten Computerbenutzer sehr wohl sich darüber im Klaren sind, dass man scrollen kann und wie das geht und gerade bei einer Lernanwendung eben auch durchaus in der Lage sind, da ein bisschen dann den Text eben weiter zu verfolgen. Der Nachteil natürlich, wenn man scrollen zulässt, ist, dass das Layout nicht mehr in voller Schönheit zu gestalten ist. Also wenn Sie jetzt ein festes das Format genau ausfüllen und nicht zulassen, dass jemand scrollt, dann haben Sie das, einfach die grafische Gestaltung viel besser im Griff. Aber das ist ein anderes Beispiel von dem Horten, das jetzt gar nicht wichtig, was inhaltlich ist, da geht es um kirchlichen Bereich, um Weiterbildung für offensichtlich für irgendwelche Leute, die im Management in der Kirche arbeiten, die zunächst mal sehr, sehr optisch ansprechend gestaltet ist und bei der man versucht, eben dementsprechend auch vielleicht für die Zielgruppe angemessen, eben auch eine gewisse Ruhe reinzukriegen und dann auf Scrollen verzichtet und eben dafür sorgt, dass das Layout wirklich sehr angenehm gestaltet werden kann. Also solche Dinge, wie dass das um so ein Ornament rumfließt oder so, ist natürlich viel eleganter, wenn es einfach auf einer Seite sozusagen fixiert ist, als wenn Sie jetzt das so hochscrollen und dann irgendwie bloß das halbe Ornament zu sehen ist. Das Beispiel, das wir vorher mit den Gantt-Charts hatten, das war genau das Gegenteil. Da ist Scrolling wirklich erlaubt, habe ich auch gemacht. Ne? Zum Beispiel, wenn man in den Übungsbereich, Übungsfragen weiter scrollt, dann verschwindet so die Hälfte von dem Gantt-Chart aus dem Beispiel dort oben. Was einfach auch jetzt wieder verschiedene Zielgruppen sind. Das ist vermutlich eine Zielgruppe, die mit Computern sonst wenig zu tun hat, die sehr sozusagen früh eingefangen werden soll, auch ohne Computervorkenntnisse. Und das sind Leute, die sowieso mit Excel und sowas die ganze Zeit arbeiten und dementsprechend damit kein Problem haben. Generell das Layout zu gestalten, wir haben es ja mit Webseiten vorwiegend zu tun, aber auch bei Java-Programmen kennst du das mit Layout-Managern, habe ich auch eine grundlegende Entscheidung zu treffen, nämlich habe ich ein flüssiges Layout mit variabler Fenstergröße oder eine feste Größe, dass das Ganze auf eine bestimmte Standardgröße festgelegt ist, mein Layout. Die feste Größe ist das heutzutage weiter verbreitete, das sind diese berühmten Bemerkungen, diese Webseite ist optimiert auf eine Bildschirmgröße von x mal y Pixeln. Ich habe jetzt ganz bewusst ein Beispiel genommen hier direkt aus unserem Umfeld, was keine Lernanwendung ist, aber eine Webanwendung, die jeder praktisch täglich trifft. Die LMU-Website und der generelle Style Guide der LMU für die Corporate Identity geht von der festen Größe aus. Da haben wir also ein bestimmtes Format, das eingenommen wird in Pixeln gemessen von unserem Bild. Und wenn ich das Fenster kleiner mache, dann wird halt was weggeschnitten, ganz einfach. Wie Sie sehen, wenn Sie jetzt die LMU-Webseite nehmen, das kleiner machen, dann fehlt halt was. Wenn Sie unsere Webseite nehmen, dann vom Lehrstuhl, da hat Richard Atterer viel drin investiert, dass das trotzdem noch so ausschaut wie das LMU Corporate Design, aber es ist ein flüssiges Layout. Das heißt, wenn Sie das kleiner machen, das hat alles seine Grenzen, aber wenn Sie es kleiner machen, dann versucht der Layout-Manager sozusagen, die Elemente noch alle sichtbar zu halten. Das heißt, es sind ja im Wesentlichen drei Spalten hier. Die dritte Spalte rechts mit diesen, die beliebte Links heißt meistens, die ist hier noch sichtbar, werden sie da einfach weggeschnitten und wird einfach alles entsprechend verkleinert. Das ist auch die Frage jetzt, wenn ich ein Layout machen will, woran ist mir gelegen? Kann ich davon ausgehen, dass die Leute sozusagen das immer auf eine bestimmte Fläche auf ihrem Bildschirm dafür reservieren oder muss ich damit rechnen, dass es so komprimiert wird? Insbesondere auf mobilen Geräten ist das rechte natürlich, kleinen Bildschirmen, das rechte deutlich freundlicher. Ja, das war jetzt so das generelle, allgemeine Layout. Jetzt muss man natürlich noch ein bisschen in den Text oder über Text nachdenken, Texte und Bilder. Wir haben bloß ein paar Minuten jetzt heute noch, insofern werde ich da nicht zu sehr ins Detail gehen, aber über das Textgestaltung haben wir an vielen anderen Stellen uns ja auch schon mal unterhalten, also zum Beispiel, wie Textlesen funktioniert, diese Fixationen und Saccaden. Aber letztlich passiert ein komplizierterer Vorgang nach dem reinen Lesen, nämlich dass ich versuche, Wissen daraus zu konstruieren, indem ich Begriffe aufbaue, an Vorwissen anknüpfe, das Ganze also in drei Stufen, nimmt man an, verarbeite, also bloß die reinen Textbilder aufnehmen, dann versucht das zu in Begriffsmodell sozusagen einzubauen und dann wirklich mit einem Langzeitgedächtnis zu verarbeiten. Ja, wenn ich solche Texte jetzt irgendwo reinschreibe, wie man es vorher auf den Beispielen überall gesehen hat, dann fragt man sich natürlich auch, wie soll ich die gestalten? Und da gibt es komischerweise ganz widersprüchliche Empfehlungen in diesen Didaktikbüchern. Also zum Beispiel bei Niggemann steht tatsächlich drin, bei der Entwicklung von Lehrtexten ist es empfehlenswert, Anregungen und Aufforderungen zum Elaborieren in den Text einzubauen, was den Text natürlich sozusagen bewusst komplizierter macht. Das heißt, ich habe nicht bloß den reinen Lehrtext, sondern noch drumherum irgendwelche Verzierungen drin. Während man zum Beispiel diese Meyer-Untersuchungen anschaut, ganz klar rauskommt, es soll wirklich aufs Minimum reduziert sein. Diese didaktischen Regeln gehe ich jetzt nicht mehr wirklich heute durch, die machen wir das nächste Mal, aber ich denke, die Beispiele würd ich Ihnen heute noch zeigen, weil das ganz gut ist, auch sozusagen das dann in der Woche bis zur nächsten Vorlesung vielleicht sich mal anzuschauen. Das wären also jetzt konkrete Textbeispiele, nicht unbedingt jetzt welche, die mit ganz viel mit Lernanwendungen zu tun haben, aber einfach Textbeispiele, bei denen man überlegen kann, wenn ich jetzt sozusagen an das Kohärenz- und Redundanzprinzip denke und versuche, wirklich das auf das Wesentliche zu reduzieren, wie muss so ein Text denn überhaupt ausschauen, damit er leicht und ohne irgendwelche Widerstände zusätzlich aufzubauen, auch wieder die Motivation, von der am Anfang die Rede war, kaputt zu machen, gelesen werden kann. Also ich möchte jetzt die Texte nicht vorlesen, die sind eben zu lang an manchen Stellen, aber vielleicht ist es eine ganz gute Übung, auch sich diese Texte einfach mal vorzunehmen und zu schauen, wie kann ich das sozusagen prägnant und auf den Punkt gebracht tatsächlich formulieren. Ja, an der Stelle möchte ich für heute aufhören. In den Text steigen wir natürlich das nächste Mal noch ein bisschen ein und dann geht es um Bilder, Audio, Video, Gestaltung noch mehr im Detail. Dankeschön.